hat zwei an sie geschrieben und heute lesen wir den letzten Kapitel, zuerst Kapitel 5 ab Vers 1 und heute Abend bis zum Schluss. Also 1. Thessaloniker 5, die Verse 1 bis 11. Maria, darf ich dir bitten?
Von den Zeiten und Stunden aber, liebe Brüder, ist es nicht nötig, euch zu schreiben. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme. Denn ihr alle seid Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die schlafen des Nachts und die betrunken sind, die sind des Nachts betrunken. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein. Angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, das Heil zu erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit, ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben. Darum ermahnt euch untereinander und einer erbaue den anderen, wie ihr auch tut. Amen.
Also, habt ihr noch immer 1. Thessaloniker 5 zur Hand? Ist ein Abschnitt mit der gleichen Form wie die beiden, die wir letzten Sonntag gelesen haben. Und ich denke, es hilft schon ein bisschen, wenn wir die Struktur sehen. In die Briefe Paulus ist es richtig, dass man den Übersicht behält. Und dann fühlen wir uns nicht verloren, wir wissen, wo wir in der Bibel sind. Schau mal einen Moment zurück in Kapitel 4, Vers 9. Da hieß es, über die Brüderliebe und. Über die Brüderliebe. Und das war damit eine Aufforderung verbunden. Liebt einander. Und das ist genau Paulus' Methode in den letzten Abschnitten seines Briefes. Er kündigt ein Thema an und verknüpft es dann mit einem Gebot. Ja, wir haben heute schon ganz viele Gebote. Und schau mal genauso in Kapitel 4, Vers 13, über die, die eingeschlafen sind, ein exakt paralleler Ausdruck. Damit verbindet ihr die Aufforderung, Vers 18, ermutigt einander, tröstet einander. Und was ist das Thema für heute? Kapitel 5. Jetzt, Brüder und Schwestern, über den Zeiten und Stunden. Er kündigt wieder ein Thema an, über die Zeiten und Fristen, sag mal, die Fristen der Wiederkunft unseres Herrn, und verbindet damit wieder eine Aufforderung an die Thessaloniker und auch an uns. Vers 11, so tröstet einander und baut einander auf. Immer nog diese schöne Vorstellung von der Liebe füreinander, der Liebe in der Familien Gottes und wie das funktionieren soll. Es soll funktionieren, wenn wir uns lieben. Es soll funktionieren, wenn wir einander trösten. Es soll funktionieren, wenn wir einander Mut machen und aufbauen. Das ist das Thema und das ist die Aufforderung. Und das Neue im Thema ist jetzt die Zeit. Wann wird Jesus wiederkommen? Jawohl. In den ersten 11 Versen geht Paulus genau darauf ein. Und ich finde das interessant. Es ist ein Abschnitt vol von Illustrationen. Als kleine Junge hatte ich in de Predigt in de Kirche immer schon mehr Interesse, wenn es ein klares Bild gab. Das kennt ihr vielleicht. Insgesamt sind hier 9 Illustrationen in 11 Versen. Und ich bin sicher, dass sie euch auffallen, wenn ihr die Verse leest. Vers 2, die Illustration von dem Dieb. In Vers 3 die Illustration von den Wehen, die die Schwangerschaft beenden. In Vers 4 und 5 gibt es die Illustrationen von Finsternis und Licht. In den Versen 6 und 7, gehe ich zu schnell? Oder folgt ihr mit? Gut. In den Versen 6 und 7 gibt es Bilder von Schlafen und Wachen. In den Versen 7 und 8 Bilder von Betrunken und Nüchtern sein. Das ist so an einem Sonntagmorgen nach einem Samstagabend, glaube ich, schon ein bisschen wichtig. Und in Vers 8 das Bild der Rüstung. Ein Abschnitt also voller Illustrationen. Aber wie wir entdecken werden, sie beziehen sich auf sehr allgemeine Erkenntnisse über die Wiederkunft unseres Herrn. Allgemeine Fakten, allgemeine Empfehlungen. Und am Ende wird man dann natürlich fragen, ja, lieber Paulus, danke, danke, das sind Wahrheiten, das brauchen wir. Damit können wir einander Mut machen und trösten und aufbauen, sicher. Aber bitte, bitte, würdest du sagen, während wir auf die Wiederkunft Jesu warten, was sollen wir tun? Mach's mal praktisch. Was sollen wir tun? Na klar, sagte er. Habe ich nicht vergessen. Lies einfach weiter. Schau dich Vers 12 an und so weiter bis Vers 12. Schau mal, ich habe es nicht vergessen. Ich will euch genau sagen, was ihr tun solltet, während ihr wartet auf Jesu Wiederkunft. Und das sind also die beiden Themen heute. Zunächst, heute Morgen einmal, wenn du Überschriften machst, in den Versen 1 bis 11, warten auf den Tag. Und heute Abend, bis Vers 12 bis 22, leben für den Tag. Denn wir leben in der Wartezeit nach bestimmten Regeln, die uns der Apostel vorgibt. Wir wollen die vorbildliche Gemeinde sein, weißt du noch? Die Gemeinde, die wartet und lebt. Komm bitte mit. Komm mit mir zu diesem Event und seiner Bedeutung. Die völlig undatierbare Wiederkunft unseres Herrn. Von den Zeiten und Stunden ist es nicht nötig, euch zu schreiben, sagt die Lutherbibel, denn ihr selbst wisst genau. Das ist interessant. Genau ist exakt das Wort, das wir verwenden würden, wenn wir sagen wollten, es ist im Augenblick genau 10 Uhr. Aber komisch, Paulus verwendet ein Wort, das sich auf die genaue Datierung bezieht, um zu sagen, das Datum kennen wir nicht. Ihr wisst genau, dass ihr nicht wisst wann. Das ist die eine präzise Wahrheit über den Termin, den Zeitpunkt kennen wir nicht. Ihr sagt, ihr habt es nicht nötig, dass ich euch über Zeiten und Stunden schreibe. Ich muss sagen, ich bin mir nicht sicher, ob wir uns mit einem Unterschied zwischen diesen Worten aufhalten sollten. Den Unterschied gibt es natürlich. Eine Zeit ist zum Beispiel der 9. Juni. Eine Stunde ist der Hochzeitstag meiner Eltern, denn die hatten am 9. Juni geheiratet. Zeit. Stunden, Hochzeitsstunden. Also wenn ich mir auf den 9. Juni beziehe, ist das ein Datum. Im Griechisch hier eine Chronologie. Und wenn ich ihn als eine Stunde bezeichne, dann ist es eine Zeit, an der ich mir an ein Event erinnere. Wir können Christi Wiederkunft weder auf ein Datum noch auf eine bestimmte Zeit festlegen. Wir können es überhaupt nicht datieren. Kein Mensch weiß es. Kein Engel. Nicht einmal Gottes Sohn. Nur der himmlische Vater. Es ist einfach unberechenbar. Aber wir können uns auf diesen Tag vorbereiten, indem wir darüber einige Tatsachen erkennen. Pass auf, Die erste Tatsache, in der uns Paulus in den Versen 2 und 3 einführt, ist, dass dieser Tag Unheil bedeutet. Unheil. Da fängt er an. Vers 2. Ihr wisst selbst ganz genau, der Tag des Herrn kommt unerwartet wie ein Dieb in der Nacht. Während die Menschen noch von Frieden und Sicherheit reden, hè? Es braucht also eigentlich gar kein Kriegszustand zu sein. Hè? Es gibt einige Leute, die denken, die ganze Welt geht rund und dann kommt Jesus. Das braucht nicht. Die Leute haben die Gedanken, das ist eigentlich ganz, ganz schön heute. Frieden, sicher, kein Gefahr. Da wird das Verderben über sie kommen. Plötzlich. So wie bei einer schwangeren Frau plötzlich die Wehen einsetzen. Und sie werden nicht entkommen. Die Frau weiß natürlich, das Kind wird geboren, aber der Doktor hat gesagt, ja, 28. Februar, aber das Kind ist ein bisschen seltsam, das wird nicht immer gehorsam sagen, okay, dann machen wir das am 28. Februar. Aber pass auf, Schwangerschaft, Geburtswehen, du sagst, das Bild kenne ich, das wird in der Bibel manchmal verwendet für den Beginn der Hoffnung, dass ein Mensch geboren wird. Auch Jesus hat dieses Bild verwendet. Aber Paulus verwendet es anders. Er verwendet es nicht im Hinblick auf Hoffnung, auf freuliche Sachen, die daraus kommen kann, sondern einfach auf die Geburtswehen selbst, als Not und Schmerz und Mühe. Es gibt einige hier, die wissen genau, wovon ich rede. Die unvermeidlich kommen, Not und Schmerz, wenn der Geburtsprozess begonnen hat, dem man nicht entkommen kann. Er verknüpft die Vorstellung von den Wehen mit der Realität einer kommenden Zerstörung. Und zwar eine Zerstörung, sagt ein Ausleger, eine Zerstörung nicht des Seins, sondern des Wohlseins. Die Zerstörung jedes Komforts und aller Bequemlichkeit. Das ist das unvermeidliche Ergebnis am Tag Christi. Genau wie der Geburtsprozess unweigerlich in den Wehen endet und nicht anders enden kann. Also ein Prozess ist im Gange. Und am Ende sind Wehen, die zerstören. Frage: Wem bringt sie Zerstörung? Paulus sagt nicht, für die Ungläubigen. Das hast du vielleicht erwartet. Denn es gibt viele, die sich zum Glauben bekennen. Aber betont die selbst zufrieden. Denen, die sagen, wir leben in Frieden und fühlen uns ganz wohl. Diejenigen, die jeden Gedanken daran abtun, dass Gott die Geschichte zu Ende bringt. Die sich darauf verlassen, dass es die Welt immer so weitergehen wird. Wie bisher. Und dass ihre Vergangenheit sie niemals einholen wird durch ein vernichtendes Gericht. Genauso wie damals Gottes Gericht. Ist interessant, hè? Gottes Gericht war das erste, das widersprochen wurde. Als der Satan in Garten sagte, ihr werdet ganz bestimmt nicht sterben. Schon damals. Zo willen zich die mensen am Ende daaraan klammern. Een Griech Gottes, dat gibt es doch niet. Kan mir einfach niet voorstellen. Niemand. Entweder. Ja, waarom kunnen die mensen zich dat niet voorstellen? Entweder, weil sie meinen, sie hat es nicht verdient. Oder weil sie meinen, der liebe Gott sei zu nett, um so etwas zu tun. Und sie werden selbst zufrieden leben. Schade, das Gericht wird sie treffen. Völlig unvorbereitet. Und es gibt kein Entkommen. Vers 2 und 3. Dann die Verse 4 und 5. Die bringen ein zweites über den Tag. Sie sagen in einem Kontrast, der Tag, was bringt der Tag? Mensch, der Tag bringt die Erfüllung, wovon die ganze Bibel geschrieben hat. Was heißt das? Lass mich es euch erklären. Der Tag bringt die Erfüllung. Dafür werden drei Ausdrücke verwendet. In Vers 4. Ihr, es spricht die Gläubigen in Thessaloniki an, spricht auch uns an, ihr aber seid nicht in der Finsternis. Und in Vers 5, ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Vielleicht hilft es jemandem, wenn wir sagen, wie in der Lutherbibel, Kinder des Lichts oder Kinder des Tages, damit wir dann alle daran beteiligt sind. Aber es liegt eine besondere Kraft in diesem Wort Söhne. Darum will ich es noch beibehalten. Ich werde es gleich erklären. Nochmal, zuerst sagt er, ihr seid nicht in der Finsternis. Dann sagt er, ihr seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Und am Ende, Vers 5, ihr seid nicht von der Nacht oder von der Finsternis. Oder, in der Schlachterbibel, ihr gehört nicht zu der Nacht. Das ist eine korrekte Interpretation. Das griechische Wort sagt, du bist nicht von der Nacht, du gehörst dazu nicht. Also drei Dinge, die wir verstehen müssen. Erstens, in der Finsternis. Zweitens, vom Licht. Und drittens, von der Finsternis. Naja, Finsternis ist natürlich wieder ein Bild. Es bedeutet unwissend über Gott. Brauchst du einen Vers? Schau mal Epheser 4, Vers 18. Ihr Verstand, sagt der Apostel da, ihr Verstand, 4, Vers 18. Epheser 4, Vers 18. Ihr Verstand ist verfinstert. Sie sind entfremdet van God. In der Finsternis. Nicht im Licht. Het is interessant. Finsternis, Licht. In de Apostelgeschichte, Kapitel 26, daar verstand es Paulus als zijn Auftrag van God, die Menschen van der Finsternis zum Licht zu brengen. Das hoffe ich auch immer, das bete ich jeden Sonntagmorgen, als ich in die Kirche einen Gottesdienst leite, dass Leute vom Finsternis zu Licht gebracht werden. Und von Satan zu Gott. Satan und Finsternis, Gott und Licht. Dunkelheit heißt Entfremdung von Gott. Aber als gläubige Christen haben wir eine neue Umgebung, einen neuen Lebensraum. Wir sind, ich habe gedacht über noch eine Illustration. Wir sind sozusagen Gottes Transplantate. Wir wurden aus der Dunkelheit, aus der Unwissenheit und Entfremdung heraus verpflanzt. Und sind hinübergetragen worden, wie Paulus in Kolosser 1 sagt, hinübergetragen in das Reich seines geliebten Sohnes. Das ist doch eine wunderbare neue Umgebung. Zweitens sehen wir Söhne des Lichts, Söhne des Tages. Ja, die Bibel verwendet dieses Idiom Söhne, um einen Zustand auszudrücken. Einen Zustand, den die Menschen genießen. Ich gebe eine Illustration. In Genesis Kapitel 12 und Vers 4, da heißt es, dass Abraham, als er als Haran in das Land Kanaan kam, ein Sohn van 75 Jahre war. Interessant, ich bin ein Sohn van 75. Das sagt zumindest das Hebräisch. Die Übersetzungen sagen dann richtig, Abraham war 75 Jahre alt. Ein Sohn van 75. Sohn ist der Zustand, in dem einer ist. Und jetzt heißt es, wir sind Söhne des Lichts, Söhne des Tages. Was ist das? Söhne des Lichts. Das ist die neue Natur, die Gott uns gibt, eine Lichtnatur, die die Finsternis überwindet. Und Söhne des Tages, das sind wir auch. Hat deine Übersetzung das Wort Söhne zweimal? Schade. Ja, wunderbar. Denn es geht zwei verschiedene Ideen. Wir haben eine Lichtnatur und eine Tagesnatur. Ein Lichtnatur mit neuer Kräften. Ein Tagesnatur. Das heißt, dass der Tag ist die Zeit. Ich hoffe das für uns. Der Tag ist die Zeit, in der wir tätig sind. Die Periode, in der wir Aktivitäten durchführen, die zum Licht gehören. Es ist natürlich nicht umsonst, dass Kriminellen es ganz gerne in der Nacht machen, in der Finsternis. Das erträgt das Licht nicht. Hein? Uns ist nicht nur eine neue Natur gegeben mit neuen Kräften, aber auch einen neuen Lebensstil, der das Tageslicht ertragen kann. Und schließlich sind wir nicht von der Nacht. Wir haben nichts mehr mit ihr zu tun. Wir gehören weder Finsternis noch Nacht. Wir sind in eine neue Umgebung gebracht. Uns wurde eine neue Natur gegeben und wir sind gerufen zur neuen Hingabe. Und wenn Jesus kommt, wird es die Fülle des Tages sein, wozu wir jetzt schon gehören. Wir sind schon Kinder des Lichts. Ja, der Tag kommt. Aber er ist auch schon da. Als die Sphäre, in die wir leben, die Kräfte, die wir genießen, der ist schon da in Jesus, dem wir treu sein und bleiben. Also wenn der Tag kommt, meine Lieben, wird all das, was wir jetzt so teilweise ein bisschen genießen, all das wird zur vollen Blüte kommen. Die Kinder des Tages werden wunderschön aufblühen, wie Paulus in Philipper 3 sagt, wir haben schon Bürgerrecht im Himmel. Von dort erwarten wir auch unseren Retter, den Herrn Jesus. Er wird, hör mal, er wird unseren unansehnlichen Leib verwandeln, sodass er seinem eigenen Leibe gleicht. Was eine Voraussicht. Was kann ein Mensch danach sehnen, oder? Das Leib von uns, mit all diese Krankheiten, psychische Verstörungen. Der Tag kommt und zur vollen Blüte kommt unsere neue Natur. Und drittens ruft uns der Tag auf, seid bereit. Vers 6 bis 8. So lasst uns nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wagen und klar im Kopf sein. Frei von jeglicher Verwirrung und Nebel im Geist. Waaksam, klar im Kopf. Denn wer schläft, schläft in der Nacht. Wer sich betrinkt, betrinkt sich in der Nacht. Die Partys am Abend, die so spät, so absinken die Nacht, dass man am Ende gar nicht mehr weiß, was man sagt. Die Nacht hat was Spezielles, ja. Den Schlaf. Sie hat auch was Unmoralisches, das Betrinken. Und beides müssen wir vermeiden. Denn wir sind Tagmenschen, Lichtmenschen. Bitte nicht schlafen. Da habe ich in Linz einen Mann aus dem Iran kennengelernt, der dort heimlich Christ wurde, schon in Iran, was sehr riskant war. Seine Schwester wurde sogar eingesperrt. Und. Was für eine Geschichte. Er ist dann nach Österreich geflüchtet. Und ich habe mich eine Zeit mit ihm unterhalten. Und auf einmal hat dieser Mann mir etwas gesagt, das in mir hängen geblieben ist. Ich hasse schlafen. Da habe ich erst gedacht, nou ja. Ich hasse schlafen nicht, ich schlafe gern. Und auch unterwegs im Zug, hè, wo die meisten doch nicht reden, alle in ihre Handy sind. Ich schlafe gern. Aber er sagte, ich hasse schlafen. Und da war eine Botschaft drinnen. So ein Wachsein, ein Aufruf zum Wachsein. Nicht schläfrig, klar im Kopf. Vers 8. Wir, die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Also das ist ein Verhalten, das stimmt mit Lichtkind sein. Und ein Kampf, zu dem eine Rüstung gehört. Kurz gesagt, während der Tag uns aufruft, seid bereit, sollen wir Leichtsinnigkeit vermeiden und uns auf den Kampf einlassen, um zu leben für unseren Herrn. Und jetzt, meine Lieben, eine Frage. Seid ihr bereit? Ja? Wovon hängt das ab? Weißt du das? Wovon hängt das ab? Es hängt davon ab, gehst im Dunkeln oder hörst zum Licht? Und ja, wie erzähle ich das zum Beispiel mal den Kindern? Den Enkelkindern. Wie erzähle ich diese Geschichte? Kleine Illustration. Vielleicht ist das hilfreich. Stell dir Folgendes vor. Das genießt du auch, Jeremy. Urlaubszeit. Stell dich vor. Urlaub. Wunderbar. Sagen wir Semesterferien. Das ist schon an die Reihe. Die enkel blijven bij opa en oma. Alles in ta. De avond bricht aan. Die voorhängen schließen zich. Alle gehen ins bed. Ze hebben süße träumen. Den morgen. Haha, morgen. Daar komt onkel Frans. En alle lieben onkel Frans. Aber ze zijn müde. Ze verslaven. Und am nächsten Tag, als die Sonne schon scheint, schlafen alle noch tief und fest. Oh nein, ein Kind ist schon wach. Das jüngste Mädel. Sie steht auf, zieht die Vorhänge auf, das Morgenlicht fällt herein und plötzlich klingelt es. Da ist Onkel Franz. Sie öffnet, hallo, Onkel Franz, willkommen, willkommen, froh, dass du da bist. Sie ist nicht überrascht, sie ist wach, sie ist im Licht. Aber wie peinlich für den Rest der Familie, oder? Ein Kind kann das verstehen. Also Paulus fragt, bist du im Dunkeln oder bist du im Licht? Schläfst du oder bist wach? Sind deine Vorhänge zugezogen? Oder scheint Christi Licht auf dich? Jeremy, jetzt dürfen wir uns vielleicht freuen auf ein musikalisches Intermezzo. Darüber reden wir noch. Amazing Grace. Aber noch kurz auf das Verb, das hier mit schlafen übersetzt wird. Das ist hier nicht wie im vierten Kapitel das Verb entschlafen. Über den Geschwister, die in Jesus entschlafen sind. Hier gibt es das Verb, das wir für den natürlichen Schlaf verwenden. Und für moralische Laxheit und Nachlässigkeit, die uns nicht bereit machen, um unserem Herrn zu begegnen, wenn er kommt. Und Jesus selbst hat davor gewarnt, in Markus 13, damit der Tag nicht plötzlich kommt und euch schlafend findet. Und im Gleichnis von die 10 Brautjungfern, da sagt er, als der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie müde und schliefen ein. Und das Wort schlafend wird nie als Bild für einen toten Gläubigen verwendet. Ich möchte euch nicht belasten natürlich mit den griechischen Worten, aber hier gibt es ein anderes Verb. Und ich möchte, dass wir es verstehen. Nicht schlafen. Klar im Kopf sein, um für den Tag zu leben. Nicht moralisch lax und geistig schlafend, wenn Jesus kommt. Und wir sollen als Gläubige die geistliche Rüstung tragen. Was heißt das? Hast du es gesehen? Glaube und Leben und Hoffnung. Zum dritten Mal in diesem Brief. Weißt du noch Kapitel 1? Wo Paulus sagt, ich erinnere mich an eurem Werk im Glauben, an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung. Und erinnert ihr euch den Abschnitt in Kapitel 3, wo wir über Satan und die Versuchung sprachen? Die Gläubigen, sie waren in der Arena. Und Paulus war fast außer sich vor Freude. Sie hatten die Versuchung überstanden. Und was war der Sieg, den sie errungen hatten? Jo, sie standen fest in Herrn, Menschen mit Hoffnung und Menschen des Glaubens und der Liebe. Sie lebten mit den großen Basics, die 3 Basics im christlichen Glauben. Und was ist, wenn wir wachsam sein wollen für unseren Herrn, wenn er kommt? Na klar, Glaube, Liebe, Hoffnung. Lebt weiter im Licht eines Herrn, der treu ist. Lebt weiter in der Gesellschaft von Gläubigen, die liebevoll sind. Lebt weiter mit dem Blick auf Jesus, der kommt, in Glauben, Liebe und Hoffnung. Wirklich, die Wiederkunft unseres Herrn erfordert keine dramatische Vorbereitung. Manche haben das gedacht, oh, was muss ich dann alles machen? Drama, Panik. Einfach weitermachen in Glaube, Liebe und Hoffnung. Das heißt, ihm weiter vertrauen. Komme, was kommt. Unsere Mitgläubigen weiterhin lieben. Und über sie hinaus in Liebe die Welt erreichen. In der Ausdauer die Hoffnung bringt. Mit Blick auf Jesus. Das ist unsere Rüstung. Und kommen wir daarin voran, sind wir unangreifbar. Wer im Glauben, in der Liebe und in der Hoffnung weitergeht, ist ein geschützter Mensch. Der Tag ruft auf, seid bereit. Viertens, Verse 9 und 10, der Tag kann auch mit Zuversicht angegangen werden. Weißt du, was ich eerst zo even, entschuldige wenn das een beetje lang gedauert hat, aber was ich zo even über das Verb gesagt habe, wird sich jetzt bewahrheiten. Pass auf. Darf ich Ihnen meinen etwas wörtlicher Wiedergabe von Vers 9 geben? Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum persönlichen und vollen Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wach sind oder schlafen, mit ihm zusammenleben können. Ob wir wach sind, ob wir schlafen, mit ihm zusammen. Und welches Verb verwendet Paulus hier für schlafen? Nicht das, was bedeutet, dass wir gestorben sind und mit Jesus leben, sondern das andere, das uns warnt. Voor moralische, geistige schleefrigheid. Und was bedeutet wach? Nou, was kan het bedeuten, außer waakzaam te zijn voor den komenden Herrn? Wat sagt Paulus also? Meine Lieben, es was vom höchsten, herrlichsten Trost. Nämlich, dass dieser Tag uns unvorbereitet treffen kann. Ja, es kann einer dieser schrecklichen Tage sein, wenn wir ja doch ein bisschen abwesend sind und nicht so aufmerksam für den Herrn, wie es eigentlich sein muss. Wenn wir geistlich gesehen zu kurz gekommen sind und ein wenig eingeschlafen, ja, stimmt. Und wie stehen wir dann in Bezug auf seine Wiederkunft? Oh, am Tag zuvor waren wir so scharf wie Senf. Es war Sonntag. Sonntagmorgen in der Gottesdienst. Aber der Tag, den er auserwählte, um zu kommen, war ein Montag. Und wir hatten geistlich einen freien Tag. Ich weiß, wovon ich rede, als Pfarrer. Wie stehen wir also, wenn der Herr kommt? Denn der Zorn eines Gottes, der die Sünde hasst, kann mit uns nicht zu tun haben. Weißt du was? Wir sind für ewig zum persönlichen, vollen Besitz des Heils bestimmt worden. Und zwar durch unseren Herrn Jesus, der für uns gestorben ist. Und sein Tod deckt all unsere Sünden. Auch die Sünden der Nachlässigkeit, die uns in diesem Moment untauglich machen könnte. Oh, mit welcher Zuversicht können wir dem Herrn entgegensehen? Denn er ist der perfekte Mittler, in dem er ist Gott selbst. Und der perfekte Mensch, Jesus. De Christus, van God gezalpt om zündenretter te zijn. O, met welke troost kunnen we zijn komen entgegensehen? Weil der daar komt, is de perfekte vermittler. Wie werden voor hem stehen, stel dich voor. Bekleidet met seiner gerechtigheid allein. Seine met bloed erkaufte spende voor ons. Und so, meine Lieben, können wir dem großen Tag mit voller Zuversicht entgegensehen. Und wer sich das tröstet und Ermut wiedergibt, sagt dann bitte Amen.